Mein Vater hatte so eine große 22er, 24er Bassdrum. Die Bassdrum ist dieses Instrument, was der Schlagzeuger mit dem Fuß spielt. Und da konnte ich als Kind reinkriechen. Und ich habe wirklich während den Bandproben, das ist kein Witz, mich in die Bassdrum gelegt und habe da drin geschlafen, während mein Vater mit seiner Band gespielt hat. Und ich konnte mir keinen schöneren Ort vorstellen. Und durch das Schlagfell, das ja auch durchsichtig ist, konnte ich von unten sozusagen meinen Vater beobachten beim Spielen und bin dabei eingeschlafen. Das war eigentlich total schön. Ja, ich hab's geliebt da.
Max Mutzkel war schon als kleiner Bub ganz nah dran an der Musik und sie hat ihn nie mehr losgelassen. Der Junge aus dem Schwarzwald wurde 2004 durch Stefan Raab zum Star. Er trat beim ESC auf und machte danach eine Karriere ohne falschen Glitzer. Er konnte alles ausprobieren, ob Jazz, Pop, Soul oder Funk. Max Mutzkel hat als Sänger und Songschreiber so viel drauf, dass viele große Stars mit ihm zusammenarbeiten wollen. Seit 20 Jahren steht er jetzt auf der großen Bühne und das feiert er mit einer Tour, mit einem neuen Album und mit einem sehr persönlichen Buch, in dem es auch viel um seine Familie geht. Ein Thema, das auch unser Gespräch geprägt hat. Ein Gespräch, das mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. In diesem Sinne, gute Unterhaltung mit Max Mutzkel.
Assenheimers Promi Talk von SWR 4.
Max, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich freue mich, dass ich Zeit gefunden habe. Vielen Dank für die Einladung.
Du bist im Stress. Du hast tatsächlich jetzt, die Tour ist gestartet, das neue Album ist raus, du hast ein Buch geschrieben. Trotzdem siehst du eigentlich ganz entspannt aus.
Eigentlich. Das freut mich, ja. Es ist wirklich viel los gewesen. Ich hätte es nicht gedacht, vor allem das Jahr, das muss man mal so sehen, mein ist ja 20-jähriges Jubiläum jetzt. 2004 hat das ganze Jahr angefangen und dass man, mein Jahr war durchgeplant. Aber ich habe zwei riesige Projekte gemacht, die ich ganz spontan noch zusätzlich dazugenommen habe und wo man eigentlich schon vorher dachte, wie soll das überhaupt passen? Und es hat trotzdem funktioniert. Das war der Anfang des Jahres. Wir hatten gerade Familienzuwachs bekommen. Mhm. Da habe ich mich ganz spontan entschieden, beim Berliner Vorentscheid für den Grand Prix nochmal mitzumachen. Stimmt. Nach 20 Jahren. Ja. Weil ich das irgendwie doch eine lustige Idee fand. Ich bin dann zwar nicht zum Grand Prix gefahren, aber es hat irgendwie mega Spaß gemacht. Mhm. War sehr, sehr aufwendig mit Studio, Video, Dreh und was alles dazu kommt. Da war das Baby wenige Wochen alt. Und dann habe ich das Buch, was ich geschrieben habe, das sollte ursprünglich ja die Kira Brück schreiben. Mhm. Eine ganz tolle Bestseller-Autorin. Das hätte ich auch offen so dann kommuniziert, dass das über mich ein Buch ist, aber nicht von mir geschrieben. Ja. Dann habe ich aber das erste Kapitel gelesen, was sie geschrieben hat. Und dann habe ich sofort angerufen und habe gesagt, Leute, es geht nicht, wir können es so nicht machen. Wenn ich dieses Buch wirklich ernsthaft dahinter stehen soll, dann muss ich selber schreiben, weil sie hat nichts falsch gemacht, aber ich würde alles anders schreiben. Und dann habe ich das ganze Buch zusätzlich noch geschrieben, exakt zu der gleichen Zeit, als wir das Album geschrieben haben und produziert haben. Und es war wirklich ein Monsterritt. Und es geht ja dann gleich in Promotion und direkt in Tour über.
Und nebenher den Säugling auf dem Arm, oder wie?
Tatsächlich, ganz viel. Wenn ich dann aus dem Studio kam, der Mama das Kind abgenommen, dann vorne in so eine kleine Tasche genommen und ganz viel spazieren gewesen, um diese Nähe zu haben, die ich ja über alles liebe. Also ich liebe Musik machen, aber das Allerschönste ist Papa sein, finde ich.
Dass du ein absoluter Familienmensch bist, das kann man lesen und hören. Und ich habe es nämlich dein Buch zum Teil als Hörbuch mir angehört. Und das ist natürlich großartig. Vielleicht kriegen wir nachher ein paar Kostproben. Also jetzt nicht, dass du aus dem Buch vorliest. Aber du kippst da manchmal so schön ins Alemannische. Der Schwarzwälder Bub kommt dann raus. Wann war der das letzte Mal stark spürbar in dir oder musste auch mal raus?
Na, sag mal so, der ist ja immer in mir spürbar. Ich war gerade seit Monaten das erste Mal wieder joggen. Vor dem Interview habe ich mir die Zeit genommen, mal wieder laufen zu gehen. Mhm. Und da habe ich mit einem Freund, mit dem ich laufen war, darüber gesprochen, dass das schon so in mir drin ist, ein Alemanne zu sein. Also so ist der Dialekt alemannisch bei uns. Und ich mag das sehr. Ich mag auch diese Holzfällerart. Das meine ich gar nicht despektierlich. Ich meine das wirklich ganz, ich glaube, ich wäre auch gerne Holzfäller geworden. Ich war ja viel im Wald als Kind zum Holzmachen mit meinem Opa und habe gedacht, hey, wenn man damit seinen Lebensunterhalt verdienen könnte und nicht Musik so weit vorne an meiner ersten Stelle wäre, dann wäre das durchaus ein Beruf gewesen, den ich mir total gut hätte vorstellen können. Aber ich liebe die ganze Mentalität. Ich lebe in einem Dorf mit 40 Einwohnern. Das ist halt einfach so auf eine schöne Art rudimentär und toll und die Leute sind cool und die sind alle sehr angekommen, hat man das Gefühl. Die leben da so festgesattelt in diesem Wald und haben ihren Wald auch teilweise. Ist einfach schön da.
Ja, ist ja richtig verwurzelt. Das merkt man.
Und das bin ich auch. Genau, da bin ich total verwurzelt. Ich bin da ja geboren. Mhm. Erste Generation. Mein Vater kommt aus Schlesien, meine Mutter aus dem Schworbeländle. Und und dann sind wir da hingezogen in ein kleines Dorf. Und wir als Generation, also meine Geschwister und ich, sind dann da alle geboren. Mhm. Wir sind dann wirklich Schwarzwälder und sind natürlich auch in diesem Umfeld aufgewachsen.
Wann bist du letztes Mal Unimog gefahren?
Das letzte Mal Unimog gefahren bin ich schon lange her, Kerle. Und zwar, weil der Unimog steht bei meinem Bruder, der fährt viel mehr damit und das ist schon ein bisschen länger her, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist. Aber das ist natürlich das Fahrzeug, mit dem ich aufgewachsen bin. Wie ich es in dem Buch auch so schreibe. Ja. Das war mein zweites Kinderzimmer. Ich habe mit 11 angefangen, Unimog selber zu fahren. Und ich bin auch mit 14 dann erwischt worden. Also ich hatte schon viel Fahrpraxis, bevor mich die Polizei das erste Mal rausgezogen hat. Aber das war ein wichtiges Tool in meiner Kindheit, war diese Freiheit, mit dem Unimog durch den Wald zu rumpeln.
Das ist eine große Liebe. Das wird deutlich in dem Buch. Sag mir eins,
die gleiche Farbe übrigens wie hier das Studio. Dieses wunderschöne Laubgrün.
Das schönste aller Grüns.
Absolut, deswegen habe ich gesagt, das mag ich das Grün.
Ja. Was ist der Mutzke-Koffer, Max?
Der Mutzke-Koffer, mein Großvater, der Vater meines Vaters, war Ingenieur und der hatte tatsächlich einen Koffer entwickelt, der dann auch jahrelang, weiß ich wie viele Jahrzehnte, glaube ich sogar, im Deutschen Museum in München stand. Der hieß der Mutzke-Koffer, denn in der Zeit, als mein Großvater Ingenieur war, war das modernste Maschinen, die modernste Maschine waren Dampfmaschinen. Mhm. Damit hat man alles betrieben und da gab es eine Dampfhydraulikmaschine, die unter Tage Kohle abgebaut hat. Mhm. Und mein Opa hat damals nach dem Zweiten Weltkrieg, er war ein absoluter Kriegsgegner, ne? Der Opa väterlicherseits, der hat in einer Firma bei Westfalia gearbeitet und hat einen Koffer entwickelt. Heute würde man sagen, es war ein Laptop, aber eben nicht mit Kabeln, sondern mit Schläuchen. Und man konnte dann diese Dampfmaschine und die Hydraulikmaschine anschließen und konnte die Drücke, also den Druck in verschiedenen Bereichen messen. Und das war eine Revolution, weil man mit einem kleinen Koffer diese ganzen Messgeräte alle zusammen kombiniert hatte. Und das muss voll das Ding gewesen sein zu der Zeit.
War er Käpsele?
Er war Käpsele.
Ja. Aber dein Lieblingsopa war Opa Bernhard. Der hat Geschichten. Auch Speiching, gell?
Ja, der Opa mit dem Schwarzpulverantrieb.
Der hat Geschichten geliefert. Da habe ich wirklich schallend lachen müssen. Dem ist das Garagentor weggeflogen, weil er zu nah ans Schwarzpulver kam mit der Schleifmaschine. Der hat eine Straße angezündet. Da hätte ich jetzt gedacht, geht nicht. Bei Opa Bernhard ging's doch. Wie, du standst daneben. Was war das für eine Geschichte?
Also erstmal die Geschichte mit dem Schwarzpulver. Deswegen nenne ich ihn auch der Opa mit dem Schwarzpulverantrieb. Der hatte tatsächlich, ich weiß nicht, woher er es hatte, aber der hatte richtig Schwarzpulver zu Hause. Ich weiß auch, für was er es gebraucht hat. Er hat damit unter anderem, wenn er Holz machen war, die Wurzeln rausgesprengt aus dem Boden. Also ich meine, absolut unvorstellbar heute. Das war aber, da habe ich schon gelebt zu der Zeit. Und er hat irgendwann, sein Schwarzpulver war in irgendeinem, in einer Schublade gebunkert oder zumindest da war irgendwie ein Rest davon und mit einer Schleifmaschine schleifen ist ein Funke da reingekommen und dann ist die Garage explodiert und das Garagentor ist nicht alleine rausgeflogen, sondern er hat mit seinem Körper das Garagentor aus den Angeln geschlagen. Das Garagentor ist im Ganzen auf die andere Straßenseite geflogen, mit ihm zusammen und meine Oma war sprichwörtlich vom Donner gerührt, hat sie rausgeschaut, weil es so geknallt hat und dann sah sie den Ruß verschmiert, lachend auf dem Boden sitzen und der hat sich nicht mehr gekriegt bei solchen Sachen. Ja. Bei dem ist auch immer alles irgendwie gut gegangen. Und die Straße anzünden, das war, wir waren zusammen im Unimog unterwegs und dann sagte er, dass Benzin eben brennt und er sagt, ja, schon und so. Und dann meinte er, da muss man aufpassen, wenn Benzin irgendwo ist, wenn man da mit dem Feuer hingeht, weil es ging darum, Motorsäge neu zu tanken und dann ist ein Lagerfeuer in der Nähe und dass man das eben nicht machen kann und so. Und dann hat er gesagt, da brennt dann alles. Und dann habe ich gesagt, nein, da brennt sicher nicht alles. Dann meinte er, doch, wenn du Benzin draufschüttest, das brennt überall. Und dann habe ich gesagt, aber sicher nicht die Straße. Und dann war er so richtig genervt und hat so eine Vollbremse gemacht, mit dem Unimog übrigens. Hat gesagt, steig aus, du Klugscheißer, komm, steig aus. Und dann bin ich ausgestiegen, hat er den Benzinkanister runtergenommen, hat es auf die Straße geleert, hat sein Taschentuch rausgeholt und hat gesagt, Gang auf Seite. Und dann ist ein Stück zurückgegangen und dann hat er den das brennende Streichholz in die Benzinlache, gab natürlich eine große Stichflamme. Ich war unglaublich impressed, würde man heute sagen, als kleiner Junge. Ich war vielleicht 6 Jahre alt oder so. Ich konnte nicht glauben, dass die Straße brennt. Und das Lustige war, in dem Moment, wo die Straße so flackerte, das Feuer schön loderte, kam ein Auto. Und wir waren in so einem kleinen Tal, was für den Verkehr gesperrt war. Wir wussten, es muss der Förster sein. Und der war sehr streng. Und da ist mein Opa panisch auf dem Feuer rumgehüpft, um das auszumachen. Dann hat seine Hose angefangen zu brennen. Dann hat er in seinen langen Vollbart geflucht. Und es war mega lustig. Mein Opa war einfach immer lustig, muss man sagen.
Und man spürt, wenn man das liest, dass er dir wahnsinnig viel bedeutet hat und dass da aber auch so ein bisschen deine Abenteuerlust, glaube ich, geboren wurde und auch so ein bisschen dieses, komm, lass mal ausprobieren.
Voll.
Wird schon gut gehen.
Voll.
Und die Familie, wir haben es ja schon gesagt, ganz, ganz zentral. Ihr wart eine Riesenfamilie. Du hast wie viele Geschwister?
Wir waren 6, wir sind noch 5 Geschwister.
Ja. Mhm. Und deine Mutter und dein Vater in einem ehemaligen Pfarrhaus.
Ja, als protestantische Familie. Des
Im katholischen
Pfarrhaus aufgewachsen.
Musstet ihr euch erst genehmigen lassen.
Ist richtig. Das kleine Dorf ist das sympathischste Dorf der Welt. Kränking heißt es. Es ist wunderschön. Tolle Leute, muss man wirklich sagen, nach wie vor. 2 meiner Brüder leben da wieder. Wir leben ja als Familie nicht mehr da. Wir mussten das Haus verkaufen. Dann aber sind 2 meiner Brüder, weil es eben so schön und lieb da ist, wieder hingezogen. Da war da jeweils ein Bauernhaus frei und das haben die sich dann geschnappt und umgebaut. Und wir sind, wie gesagt, in diesem Dorf aufgewachsen und dieses Dorf hatte dieses katholische Pfarrhaus zu verkaufen. Und das sind alles Katholiken. Es gab eine befreundete Familie, die auch protestantisch waren, aber wir waren eben die nächste protestantische Familie, die da hingezogen sind. Mein Papa ist ja Arzt, Gynäkologe, aber hat natürlich auch eine Allgemeinarztausbildung. Und dann ging es darum, ob er dieses Haus kaufen darf. Da waren ja noch nicht so viele Kinder auf der Welt. Wir waren da noch, ich glaube, es waren 2 erst. Ja. Und dann hat das Dorf wirklich abgestimmt, ob ein protestantischer Mensch das katholische Haus kaufen darf. Und dann gab es das Argument, aber hey, komm, dann haben wir einen Arzt im Dorf. Und wenn irgendwas ist, sind wir froh, wir haben den. Und mein Vater hat diese Rolle sein ganzes Leben lang auch wahnsinnig gelebt. Der hat an jeder Stelle, zu jeder Tages-Nachtszeit war, der stand ja sofort auf der Matte, wenn es jemandem schlecht ging oder wenn ein Unfall passiert ist oder wenn jemand sich, keine Ahnung, in den Arm gesägt hat oder am Traktor überrollt wurde oder eben halt auch eine Frau mit Unterleibsschmerzen. Mhm. Wir hatten auf dem Sofa immer wieder Patientinnen und Patienten liegen, die so notfallmäßig da vorbeikamen. Und diesen Dank vom Dorf, den haben wir auch jederzeit gespürt. Ja. Also die waren meinem Papa gegenüber sehr und dann uns Kindern. Wir haben sehr profitiert von dem Fleiß meines Vaters und dieser Gastfreundschaft meiner Eltern und sind auch so geprägt und hatten einen sehr, sehr guten Stand von Anfang an.
Und was schön ist zu hören, also wie stolz du auf deinen Vater warst, / bist, weil er die Rolle so ausgefüllt hat. Und er war aber auch, euer Haus wurde auch zu so einer Art musikalischem Zentrum, kann man sagen. Ne? Bei euch durfte man immer Musik machen. Du schreibst, glaube ich, fast die Hälfte vom Dorf oder vielleicht sogar mehr, vielleicht 3/4, haben quasi ihre musikalische Bildung oder Erziehung bei euch sich abgeholt. Wie haben wir uns das vorzustellen? Also dein Vater hatte eine Band.
Mhm, die Spätzünder, die gibt es immer noch. Ja. Mein Papa wird jetzt 81 im Dezember und spielt immer noch Schlagzeug, fährt immer noch mit seiner Enduro in die Praxis, in der er einen Tag noch als Gynäkologe mithilft sozusagen. Ist unverschämt fit, der hat einfach die Gene seiner Eltern, meine Oma wurde 98, mein Opa 103 und mein Vater spielt auch mit so und genau und der hat diese Band gegründet, die Spätzünder und die waren, als wir Kinder waren, kamen die da immer rein und haben da einmal die Woche geprobt und das war so schön, weil unser Proberaum war ganz oben im obersten Stockwerk in so einem Fachwerkbau mit Alpensicht, weißt du, Fenster zu den Alpen und es war einfach unglaublich schön und deswegen mag ich auch heute noch diese Konzertstätten, die so wie so Kulturscheunen aussehen, weil das sehr an unser Zuhause erinnert und das Dorf war zu jeder Zeit, wir konnten Musik machen bis nachts und man hat es auch im Dorf gehört. Es gab nicht einen einzigen Anruf, eine Anzeige, eine Lärmbelästigungsklage oder so von irgendjemand, obwohl wir, als wir jugendlich waren, dann ja auch sehr viel Musik gemacht haben. Es blieb ja dann nicht bei einmal die Woche die Spätzünder, sondern ich hatte auch mindestens immer 2 Bands am Start, mit denen ich ständig gespielt habe und bis spät in die Nacht. Und man hat dann sowas gehört wie, Herr Mutzke, gestern Nacht, da haben wir das Fenster aufgemacht, da haben wir uns einen Wein aufgemacht, da haben wir einfach mal zugehört. Es war so schön. Und total toll. Und wenn die Spätzünder heute noch spielen und 3 von 5 Gründungsmitglieder sind immer noch dabei. Ja, cool. Das ist unglaublich nach irgendwie knapp 40 Jahren. Und nach 40 Jahren tatsächlich. Und wenn die irgendwo spielen, ist auch immer der Laden voll. Mhm. Es ist immer knallvoll. Es ist total schön.
Und dieser Probenraum, den du erwähnt hast, der da, glaube ich, oben wie so, also ne, war im Dachstock.
Mhm. Im Dachstuhl, ja.
Das war für dich ein magischer Anziehungspunkt und am liebsten auch da dann, wo es am lautesten war, nämlich an der Trommel, direkt da auch mal eingeschlafen, weil es für dich offensichtlich ein Wohlklang war.
Voll. Mein Vater hatte so eine große 22er, 24er Bassdrum. Die Bassdrum ist dieses Instrument, was der Schlagzeuger mit dem Fuß spielt. Und nach vorne hin ist immer in diesem Resonanzfell, wie man sagt, wo der Bandname meist draufsteht, ist so ein Loch drin, wo man das Mikrofon reinstecken kann oder eben vor allem Decken oder Kissen reinmachen kann, damit es ein bisschen abgedämpft ist. Und das Resonanzfeld von meinem Vater hat ein sehr relativ großes Loch gehabt, da konnte ich als Kind reinkriechen. Und ich habe wirklich während den Bandproben, das ist kein Witz, mich in die Bassdrum gelegt und habe da drin geschlafen, während mein Vater mit seiner Band gespielt hat. Und ich konnte mir keinen schöneren Ort vorstellen. Und durch das Schlagfell, das ja auch durchsichtig ist, konnte ich von unten sozusagen meinen Vater beobachten beim Spielen und bin dabei eingeschlafen. Das war eigentlich total schön. Ja, ich habe es geliebt da.
Und damit natürlich auch komplett infiziert worden. Wir sprechen natürlich dann, wie die Musik dich dann auch reingezogen hat, bist da auch so ein paar Umwege gegangen, ein paar ganz interessante, aber nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Du erzählst nicht nur, also du reißt da nicht irgendwie Anekdote an Anekdote, sondern du erzählst natürlich auch Geschichten, die wirklich, ja, wo man auch ein bisschen schlucken muss. Dein ältester Bruder, Steffes.
Mhm, ganz genau.
Ganz interessante und auch tragische Geschichte. Den haben deine Eltern adoptiert, also später dann adoptiert, aber zunächst mal angenommen. Was ist Steffes Geschichte? Wie kam er zu euch?
Das ist eine ganz besondere Geschichte. Der Steffes ist ein Mensch gewesen, der in eine Familie reingeboren wurde. Wir haben sie nie kennengelernt. Er hat sie auch immer nur seine Erzeuger genannt. Er hatte da mit den Leuten eigentlich gar keinen Kontakt mehr. Die müssen sehr schwer gehabt haben. Ich kann da gar nicht mehr drauf eingehen, weil ich da zu wenig weiß. Mhm. Und der Steffes hatte mehrere angeborene Dinge, die das Leben sehr kompliziert gemacht haben. Es gibt ein Syndrom, das heißt das Noonan-Syndrom. Mhm. Wenn man das googelt, die Menschen sehen sich da sehr ähnlich. Das ist so eine Art Gendefekt. Das hat oft Kleinwuchs, zieht das mit sich. Du hast ein Äußeres, worauf das Umfeld gleich schließen kann, an irgendwas leidet diese Person. Es ist oft mit einem schweren Herzfehler verbunden, aber in dem Fall auch mit einer Diabetes, seit er Säugling ist. Und die Geschichte ist dann so tragisch, dass der mit jungen Jahren einen ersten Unterzucker hatte, was ja so eine Art wie so ein komamäßiger Zustand ist oder so ein bewusstloser Zustand. Und ja, wie ich gehört habe, haben seine leiblichen Eltern ihn für tot gehalten und als Überforderung tatsächlich in den Mülleimer geworfen. Da wurde er dann gefunden als Säugling und dann kam er in ein Heim, weil die Diabetes damals noch ein relativ komplizierte Krankheit war, wie man Blutzucker misst und Insulin verabreicht und so weiter. Und dann musste er in ein Heim kommen, wo das eben professionell gemacht wurde, da ist er aufgewachsen. Und die Schwester meiner Mutter, die damals mit 16, 17 ein Praktikum gemacht hat, dort in diesem Heim, sollte über Weihnachten arbeiten, weil alle Kinder, die da waren, das war ein Diabetikerheim, wurden immer von ihren Eltern abgeholt, wenn die Eltern Zeit hatten, aber der Steffes nicht. Und dann wurde das Heim ganz alleine, war das dann nur für ihn geöffnet und dann hatte die Schwester meiner Mutter so ein Mitleid und hat eben meinem Lieblingsopa dann erzählt, du kann ich den nicht mit nach Hause bringen an Weihnachten. Und mein Opa hat gesagt, ja, bring den mit, dann bist du Weihnachten zu Hause und er hat ihn zu Hause. Mhm. Und ab dem Moment war der in der Familie und meine Mutter ist zwei Jahre älter gewesen als die Schwester meiner Mutter und hat sich total in diesen kleinen, da war es 5, 6 Jahre alt, der Steffes, sich so verliebt in diesen kleinen Jungen, dass sie ganz viel den zu sich genommen hat. Und als sie dann mal mit ihm an einem Wochenende über den Markt spaziert ist, da traf sie einen jungen Medizinstudenten mit einem Oberlippenschnauzer und einem Kaftan an. Und er hat Kaftans verkauft mit einer Pfeife im Mund. Das war mein Vater. Und die beiden, die Mama und mein Vater, haben sich sofort ineinander verliebt. Mhm. Und da hatte die Mama schon diesen kleinen Steffes an der Hand. Und da war der eigentlich ab dem Moment in der Familie. Der ist dann zwar nach wie vor im Heim aufgewachsen, weil der da seine sozialen Kontakte hat. Die Adoption folgte viel, viel, viel später. Da waren wir alle schon auf der Welt und er schon 30. Der wollte unbedingt diesen Nachnamen tragen. Aber Er war dann für uns immer uneingeschränkt unser Bruder. Mhm.
Ja. Rührende Geschichte.
Mhm, total.
Ja. Und zeigt auch viel über deine Eltern natürlich. Auch da wieder die Offenheit. Und
ja, und auch außerhalb von meine Eltern haben mir vor allem beigebracht und davon haben wir alle sehr, sehr profitiert. Daher konnte meine Musikerkarriere erst auch überhaupt sich richtig entwickeln und entfalten, weil meine Eltern immer die Fähigkeit hatten, außerhalb von Normen zu denken. Mhm. Und das auch gerne anzunehmen. Nicht nur darüber nachzudenken, sondern zu sagen, das ist doch spannend, wenn eins unserer Kinder oder wir haben uns alle total frei entwickeln können und jeder ist seinen ganz eigenen Weg gegangen. Mhm. Wir sind alle ganz unterschiedliche Wege gegangen. Wobei ich sagen muss, mein nächstjüngerer Bruder, der Menzel Mutzke, ist Musiker, der ist Jazz-Trompeter, der viel unterwegs ist, auch wirklich viel spielt, auch mit großen Acts mittlerweile auf Tour ist. Aber wir beide sind Musiker geworden und die anderen haben alle was anderes gemacht. Da ist ein Schreiner dabei, ein Maschinenbauingenieur. Dann haben wir eine Schwester nur. Wir sind ja sechs Geschwister von fünf Jungs und eben eine Schwester. Und die ist Architektin, lebt auch in der Schweiz. Wir haben ein ganz enges Verhältnis, aber der Steffi ist leider gestorben. Das ist eben das, was es ganz tragisch gemacht hat. Eigentlich an einer Routineoperation und das ist ja das Gemeine.
Die ihm, glaube ich, helfen sollte, endlich an
die Diabetes
normaleres oder ja, genau. Also endlich ohne Diabetes leben.
Genau, es war eine Organtransplantation und die hätte ihm eigentlich das Leben mit irgendwie Anfang 40 total neu geschenkt. Weil dann hätte er die Diabetes wäre losgeworden und hätte nicht mehr, und der war ja die letzten Jahre Dialysepatient. Was bedeutet, hat erst dreimal die Woche, wie man es eben so macht, für 6 bis 8 Stunden in ein Krankenhaus gefahren, um eine Blutwäsche zu machen, weil die Nieren das nicht mehr konnten. Und das hat ja auch Langzeitschäden der Diabetes und so weiter und so weiter. Und dann ist er an dieser Operation, die ihm das Leben eigentlich umdrehen sollte, dann verstorben. Und es war natürlich ein ganz zynischer Verlust für uns.
Ja. Familie, wie gesagt, steht bei dir total im Mittelpunkt. Und ein Kapitel musstest du auch wirklich mit deinen Geschwistern und auch mit deinem Vater, glaube ich, vorher gut klären und vielleicht dich auch ein bisschen einschränken in dem, was du erzählen konntest. Deine Mutter war Alkoholikerin und ist letztlich auch an den Folgen der Krankheit gestorben. Wie hast du sie erlebt? Also du schreibst voller Liebe über sie, keine Frage. Aber das Ende war schon wirklich hart. Also auch da muss man kräftig schlucken.
Ja, das war's. Also ich muss dazu auch vorab sagen, dass es gab mehrere positive Aspekte, als ich das Buch geschrieben habe, die so für mein Leben eine wichtige Rolle spielen. Unter anderem die Geschichte mit meiner Mutter, weil ich sie ganz neu sehe. Weil ich nämlich ganz viel in Interviews gesagt habe, meine Mutter war Alkoholikerin.
Ja.
Und das ist ja dann für das Außenfeld, dann war deine Mutter nur Alkoholikerin. Mhm. Und das ist ja super unfair, weil meine Mutter war viel, viel länger in meinem Leben eine ganz absolut bewundernswerte, wahnsinnig schöne, sehr lustige, obszöne und talentierte Schauspielerin und lustige Frau mit einem ganz, ganz großen Herz. Es gibt viele Beispiele, die ich auch in dem Buch erwähne, wie sie gelebt hat und wie sie so auch eben diese Offenheit hatte, außerhalb von Normen zu denken und so ganz uneingeschränkt Wege zu gehen. Hat sicher auch mit ihrem spießigen Elternhaus zu tun gehabt. Aber ich habe immer gesagt, sie ist Alkoholikerin, weil die letzten Jahre meiner Mutter waren geprägt von einem Zerfall.
Ja.
Diese schöne Frau, die plötzlich ihre Schönheit verliert. Diese intellektuelle Frau, die plötzlich ihren ganzen Intellekt, weil der Zustand halt oft nicht nüchterner Natur war. Auch das war, der Scharfsinn war weg, die Eitelkeit verschwand und natürlich auch die Gesundheit. Und das ist ja etwas, wo man wirklich einem Menschen beim Zerfallen zuschaut. Das ist eine schlimme Krankheit. Ich konnte das lange nicht als Krankheit sehen, sondern ich dachte immer, das ist die Schuld meiner Mutter. Wir haben ja immer gesagt, wir sind so viele Kinder, die dich lieben. Du hast einen liebenden Ehemann. Mhm. Alle kämpfen für dich. Und wir haben alles versucht. Mit Ablehnung über große Fürsorge. Und es hat ja nie etwas gebracht. Und wir dachten immer, sie muss doch einfach nur aufhören zu trinken. Nee. Das war unsere, oder zumindest meine Interpretation der Krankheit. Aber das ist es dann eben nicht. Da liegen andere Dinge verborgen in der Seele, von denen wir nicht mitreden können, wo das an anmaßend gewesen wäre. Und sie ist dann daran gestorben. Und die letzten Jahre war eben, habe ich auch ganz oft versucht, sie zu meiden, weil ich das nicht mehr angucken konnte und auch oft enttäuscht worden, ne? Weil man immer wieder dachte, jetzt ist sie auf einem guten Weg, jetzt passt das vielleicht, und das ist dann doch immer wieder ein herber Rückschlag gewesen. Ja, gab da sehr, sehr viele Auf und Abs, und am Ende wurde es immer mehr, ging es immer mehr bergab. Und das musst du als Familie ertragen. Und ich glaube auch, ganz kurz, eine letzte vielleicht, ich glaube auch, dass der Grund, warum ich eine große Familie gründen wollte von Anfang an, ist, weil ich gesehen habe, wie wohl ich mich fühle mit so vielen Geschwistern, weil wir alle auf der gleichen Hierarchieebene sind. Es sind nicht Freunde oder meine Lebenspartnerin oder mein Vater oder meine Tanten oder whatever, die mit mir leiden, sondern es sind meine Geschwister, die exakt in der gleichen Rolle stehen wie ich. Und da habe ich schon gemerkt, dass das ein ganz großes Argument ist für mich persönlich, auch meinen Nachwuchs ein Umfeld zu schenken, wo sie viele haben, mit denen sie später das Leid, was definitiv auf uns alle zukommt, in irgendeiner Form, im besten Fall sind es die Eltern, die zuerst gehen, aber man weiß nie, was passiert, ein Unfall, eine Krankheit, ein Verbrechen und so weiter, dann ist es doch toll, man ist so ganz eingebettet.
Schön fand ich, dass ihr, als ihr eure Mutter dann quasi verabschiedet habt im Krankenhaus, dass die Familie Mutzke dann ganz am Schluss einen Witz macht. Also das ist quasi mit so einem sicher melancholischen oder auch traurigen Lachen. Aber ihr habt lachen können. Was ist da passiert in diesem Krankenzimmer?
Ja, wir haben meine Mutter ist letztendlich dann an etwas verstorben, dass einfach sie eine Hirnblutung hatte und dann ich habe sie dann auch gefunden und dann ging das eben. Haben wir erst gedacht, das ist ein Schwächeanfall und haben nicht damit gerechnet, dass wenn sie ins Krankenhaus kommt, dass sie nicht mehr zurückkommt. Und wir haben dann relativ schnell natürlich die Diagnose gehabt, das ist ein ganz schlimmes Blutung gewesen. Und das ist die Frage, ob sie jemals wieder zurückkommt und wenn, in welchem Zustand sie dann ist. Und dann standen wir da tatsächlich alle um das Bett rum. Und wir waren wirklich dabei, als dann der letzte Atemzug getan wurde. Das war natürlich ein unglaublich intimer Moment. Ich weiß aber noch, wir standen um sie rum. Und haben uns verabschiedet und auch ein Zufallstreffer, das muss man auch sagen, ich kenne ja auch Geschichten anderer Menschen, die am Sterbebett sitzen und lustigerweise, tragischerweise, zufälligerweise, vielleicht auch, weiß ich nicht, gibt ein schönes Buch von Hannes Ringelstetter, der gerade den Abschied von seinem Vater geschrieben hat, da schreibt er, wie es eben vielen geht, sie verlassen dann mal für 5 Minuten das Zimmer.
Weil es ja die Theorie gibt, dass die quasi erst dann gehen können, wenn keiner
da ist. Ja. Das ist tatsächlich, und lustigerweise habe ich das bei diesem Buch von Hannes Ringelstetter gelesen, es gibt den Sympathikus in unserem Gehirn. Das ist der Grund, warum wir Menschen ein interaktives, mit der Umwelt interaktives Wesen sind. Weil wir alles, was um uns herum passiert, mit dem Sympathikus, das wird da verarbeitet. Es gibt immer eine Art Reaktion unseres Ichs mit dem Umfeld. Das ist der Sympathikus. Und wenn es einen Anreiz gibt, dann kann der Sympathikus nicht loslassen. Und der Sympathikus ist aber das Letzte, was wohl sich abschaltet. Mhm. Das habe ich jetzt gelesen, gerade erst vor einem Tag. Deswegen kann ich das sagen. Oder deswegen wiederhole ich das jetzt so selbstsicher. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das alles so stimmt. Aber ich habe es zumindest so gelesen. Und dann gibt es eben die Theorie, wenn man geht, gibt es keine Reize mehr. Der Sympathikus muss auf nichts reagieren und dann kann der abschalten. So. Bei uns war es eben nicht so. Wir waren dabei und zufälligerweise wirklich alle. Weil es gab so einen Moment, wo ich gesagt habe, ey, kommt mal bitte alle rein. Ich weiß jetzt nicht, ob das sieht irgendwie anders aus. Und dann kamen alle und dann dauert es eine Minute und dann haben wir das gesehen, wie sie geht. Und das war ein unglaublicher Moment. Und dann war meine Mutter eine sehr humorvolle Frau und der Humor meiner Familie ist ein sehr schwarzer Humor. Das muss ich an der Stelle unbedingt sagen, damit das nicht komisch rüberkommt. Also ich schreibe auch, es ist ein Humor, der sich weit unter der Gürtellinie am wohlsten fühlt und oft andere verstört. Aber wir waren unter uns und es hat dann gepiept, irgendein Gerät hat gepiept und dann habe ich gesagt, das ist das Fax von oben, das hier angekommen ist, so eine Bestätigung. Und wir saßen dann da und wir haben ja auch gerade geweint, aber wir mussten alle so lachen über diesen Spruch. Meine Schwester hat noch einen draufgesetzt und dann saßen, mein Vater hat sich die Tränen weggewischt, und hat gesagt, ach, ihr Idioten, Mensch, und hat dann aber gelacht und so. Und es war so typisch unsere Familie. Und da auch wieder, ne, alle Geschwister zusammen. Steffes hat gelebt, das war ja... Steff ist 2 Jahre nach ihrem Tod gestorben, relativ zeitgleich, 2 Jahre später. Wir standen also 2 Jahre später wieder am gleichen Grab, in der gleichen Runde mit einem Bruder weniger. Und da waren wir alle noch zusammen. Und das war schon ein ganz besonderer Moment. Aber und da auch wieder die große Familie, die dann alles so zusammenhält.
Rührend zu lesen. Das Buch heißt übrigens So viel mehr. Und ich habe ihn gefragt, so viel mehr als was? Wehrst du dich da so ein bisschen gegen diese Reduzierung auf 2004, der war bei Stefan Raab und dann hier und Grand Prix und Platz 8 und dann ging es irgendwie weiter? Also was willst du mit diesem Titel?
Das ist eine gute Frage. Er kommt ein einziges Mal im Buch vor, der Titel. Und da geht es um meine Kinder. Da geht es eigentlich darum, dass ja meine Kinder sind ja die Mama meiner Kinder, meine ersten vier Kinder, ist ja Eritreerin, Äthiopierin. Ja. Das heißt, meine Kinder haben dieses, sind bunte, wuselige, süße Mäuse, die ich, klar, sind ja meine Kinder. Und Rassismus war bei uns immer ein Riesenthema, von Anfang an, weil die natürlich, weil man ja irgendwann spürt, dass das Umfeld in bestimmten Momenten anders reagiert unter Umständen oder so, ne? Wobei Rassismus haben wir in der Familie übersetzt mit Fremdenhass und weil wir im Schwarzwald, wo wir herkommen, die allermeisten Menschen eben so gut kennen, haben sie relativ wenig Berührung mit Fremdenhass, weil sie ja, sind ja keine Fremden in dem Fall. Trotzdem, strukturellen Rassismus gibt's immer und auch blöde Sprüche gibt's immer. Manche sind als Witz gemeint, manche sind nicht als Witz gemeint. Das ist schon so ein Thema, aber wir haben uns darauf sensibilisiert und man sagt ja so schnell, meine Kinder sind so halb eritreisch, halb deutsch, was immer das heißen soll. Aber was bin ich? Ich bin halb Schwabe, aber halb aus Schlesien von meinem Vater. Ich bin aber im Schwarzwald geboren. Und meine Kinder haben irgendwann mal gesagt, dass sie das irgendwie komisch finden, dass sie halb wären. Weil die sehen sich ja total als Eritreer, Äthiopier, mit der Community. Wir haben ja, die Großeltern sind ja da, die Mama ist da, der Bruder von der Mama ist da. Es gibt ja eine große eritreische Community, da leben die ja mit drin. Dann gibt's die Deutschen, dann sagen sie, wir sind aber auch aus Schlesien, wir sind aber auch im Schwabenland und aus Alemannen. Und dann haben sie gesagt, wir sind doch so viel mehr als eben nur halb zu sein. Und ich finde das ein schönes, finde es schön, das eben zu sehen, dass man multikulturelles Leben als sehr viel mehr begreift, als eben nur ja halb so und nichts richtig, sondern im Gegenteil. Die Mischung lässt immer Neues entstehen und das ist auch ein großes Plädoyer in dem Buch für die Offenheit, dass wir dieses multikulturelle Leben eben nicht nur akzeptieren, sondern begreifen. Nicht nur in der Musik und Kunst, sondern im Alltag. Für jeder Mann, für jede Frau ist multikulturelles Leben, ist diese Vielfalt einfach der große, große Gewinn. Wir sehen ja in Regimen, wo die Vielfalt unterdrückt wird, ob es die sexuelle Vielfalt ist oder die ethnische Vielfalt und so, geht alles vor die Hunde und zwar massiv. Da geht alles kaputt, da gibt es keine Meinungsfreiheit mehr, da gibt es dann ganz massive, ekelhafte Probleme. Aber in Ländern, wo die multikulturelle Vielfalt gelebt werden kann, ist das halt wahnsinnig schön. Und das ist auch ein Grund des Titels. Aber du hast nicht Unrecht, wenn du vermutest, dass es auch damit zu tun hat, dass eine Reduktion von Max Mutzke, Castle Show, Grand Prix, Can't Wait Until Tonight und Mask Singer Gewinner, das sind nur die Highlights, die an die Öffentlichkeit quasi so rauspieken. Aber mein Leben ist natürlich so viel mehr als das, was man so aus der Öffentlichkeit kennt. Und das habe ich auch mit dem Buch versucht, so ein bisschen den Menschen zu zeigen.
Ja, ich finde es schon von der Aufteilung interessant und ich fand es schön, dass es eben nicht nach 20 Seiten um 2004 ging, sondern es ist erst relativ am Schluss und nimmt nicht allzu viel Raum ein. Und interessanterweise schreibst du sehr wenig über Stefan Raab. Das könnte ja jetzt auch vielleicht manchen motivieren, dein Buch zu lesen, um dann was zu lesen, genau, rauszufinden oder so, oder ein bisschen halt da durchs Schlüsselloch gucken zu können, was dieser manchmal geheimnisvolle Entertainer damals dir so alles mitgegeben hat. Hast du dich bewusst entschieden, also bewusst dagegen entschieden, hier deine, ich weiß nicht, ob es eine Freundschaft ist, aber zumindest deine Bekanntschaft mit Stefan Raab da auszubreiten?
Also ich habe erstmal dem Stefan gegenüber ein hohes Loyalitätsgefühl, weil wir sind befreundet und es ist schon so, dass dieses Privatleben, was er schützt, da soll er am allerwenigsten das Gefühl haben, dass das durch mich in Gefahr gerät. Das war immer schon so. Ich habe auch meinen engsten Freunden keine privaten Details erzählt, weil ich sie ihm einfach versprochen habe, weil man weiß genau, wenn man einem das Geheimnis weitervertraut, dann sagt das einer vierten Person, die dann gar keine Aktien mehr in der Freundschaft hat und die dann alles raushaut. Ich war da sehr konsequent, habe das in dem Buch auch dann ganz klar gemacht, habe auch mit ihm vorher gesprochen. Aber es hat auch den Grund, dass eben diese Geschichte mit Stefan war ein wichtiges Sprungbrett und ohne diese Geschichte wäre das auch alles. Da würde ich jetzt heute wahrscheinlich nicht hier sitzen. Stefan hat immer gesagt, Max, wenn du bei mir nicht bekannt geworden wärst, du wärst auf jeden Fall, hättest du diese Karriere gemacht. So schwarz-weiß sehe ich das gar nicht. Also ich glaube nicht, dass das so ist, weil man
du brauchst den Anschub. Diesen Impuls, ne?
Du brauchst einen Glücksmoment in jeder Karriere, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Das ist ganz wichtig. Und wenn du guckst, Und da kann jede Hörerin und jeder Hörer wird mir da recht geben. Wenn man auf die eigene Beziehung schaut, allein nur das Beispiel, meine Partnerschaft, die ich habe, wenn ich glücklich bin oder wie auch immer, wenn ich überlege, warum bin ich mit diesen Menschen zusammen, was war der Moment, dann ist es, alle sagen, ey, es war so ein verdammter Zufall, dass wir uns begegnet sind, weil das und diese Umstände und eigentlich wäre ich nicht da gewesen, nur weil ich meinen Geldbeutel vergessen habe und so weiter und so weiter. Also das heißt, ich will sagen, bei der Glück in der Karriere ist es ganz genauso. Die Karriere ist nur, diese Partnerschaft zwischen mir und meiner Karriere gibt es, weil es diesen Zufallsmoment gab, der diese Show war wie für mich gemacht. Mhm. Der suchte wirklich nicht im Vergleich zu allen anderen Castingshows, die ich sehr abgelehnt habe, weil ich die schrecklich finde und fand. Der suchte nicht der glatt gebügelte Playback-Star, sondern der wollte einen Menschen, das sollte sich frei entwickeln können und das Publikum hat ja nachher entschieden, wen sie am schönsten, am besten oder am inspirierendsten fanden. Das ist dann auf mich gefallen. Also war diese Show wie für mich gemacht und das ist eben der große Glücksmoment gewesen. Aber es war eben nur ein Moment meiner Karriere, weil ich Musik mache, seit ich ganz jung bin, meine ersten Auftritte hatte ich mit 11, aber ich mache schon viel früher Musik. Und Musik war etwas, was ich immer, immer, immer gemacht habe. Es gab nur diesen Impuls, plötzlich stand ich halt mal damit auch im Rampenlicht, was mir danach ein Leben in der Öffentlichkeit ermöglicht hat. Ja. Und deswegen ist mein Leben eben nicht nur dieser Moment, sondern eben wesentlich mehr.
Ja. Und Stefan Raab hat dir dann aber, glaube ich, so viel kann man schon sagen, hat dich auch bewahrt vielleicht?
Unbedingt.
Oder ich weiß nicht, ob du in Versuchung warst, aber ich glaube, er hat dir schon gesagt, spring jetzt nicht auf alles auf. Nimm nicht den, keine Ahnung, nimm nicht den Werbevertrag. Mach nicht das schnelle Ding, sondern bau langsam auf.
Ganz genau.
Ist das was vielleicht sein wichtigster Tipp für dich war?
Ich denke total, weil er meinte mal irgendwann, es gibt so viele Fettnäpfchen, in die er getreten ist, da musst du nicht auch noch reintreten, weil die kann man auch vermeiden. Und da gab es tatsächlich ganz verlockende, große Angebote von irgendwelchen Firmen, die gesagt haben, wir machen mit dir das und nennen das Produkt dann so und du bist dann das Gesicht der Kampagne und dann kriegst du das und so. Und es war natürlich total verlockend, weil das sind ja Summen, wo du wirklich denkst, und ich kam von der Schule, ich dachte, diese Summen gibt's gar nicht und so. Und ich rede jetzt nicht von Millionen, nicht, dass die Leute jetzt falsch denken. Ne? Aber das sind ja dann gleich mal irgendwie mehrere 10.000 Euro, um die es geht. Da denkst du als Schüler, der irgendwie 630 Mark im Monat verdient mit einem Ferienjob, denkst du so, what, das würde ich bekommen. Und der Stefan meinte, es gibt zwei Wege, da ist er überzeugt. Du kannst jetzt in einem Jahr viel Geld verdienen und danach dann nichts mehr. Oder du verdienst viele Jahre dein Geld mit dem, was du machst und kannst davon leben. Und er meint, das Schlimmste ist nämlich, das finde ich einen guten Spruch, es ist schon schwer genug, bekannt zu sein. Aber viel schlimmer ist es, bekannt und pleite zu sein. Das ist nämlich ein richtiger Scheiß, weil die Leute dann immer glauben, und du kommst dir immer dann ganz klein vor, weil die Leute denken, ah, der muss es ja haben. Das war ja anfangs meiner Karriere auch so. Wenn jemand im Fernsehen auftritt, das heißt nicht, dass er Geld damit verdient. Meistens verlierst du erstmal Geld. Du zahlst nämlich erstmal alles selbst. Die Anreise, die Gagen deiner Band und so, die Unterkunft und so weiter. Und im besten Fall ergibt sich ja aus dem Auftritt etwas, was dann später dir ein Konzert beschafft, deine CD verkauft, whatever. Aber erstmal habe ich überhaupt nichts verdient in der Karriere. Ganz lange nicht. Ne? Ich war erstmal relativ lange noch blank so. Aber in den Köpfen der Leute war ich Millionär. Und das war eine so kranke Diskrepanz zwischen meinem Kontostand und dem Ansehen der Leute, weil die mich ja in jedem Fernsehsender gesehen haben. Und die dachten halt, hey, wenn beim SWR auftritt, kriegst du eine Million, oder? Und ja, das kannst du jetzt bestätigen, dass es nicht so ist.
Nicht ganz.
Nicht ganz weit weg, nämlich eher. Und da hat der Stefan eben gleich gesagt, lass uns das am Anfang ganz vorsichtig angehen, damit du nicht verheizt wirst. Oder halt dein Privatleben aus der Öffentlichkeit raus. Sag deinen Geschwistern, wenn sie nach Interviews gefragt haben, sie sollen einfach alles ablehnen, weil sie können nur Fehler machen. Sie können nicht sagen, was dir etwas bringt. Es mag nett gemeint sein, kommt aber immer bisschen Soap- und Boulevardmäßig rüber, wenn plötzlich die Familie auch noch in der Öffentlichkeit steht.
Gab es da Versuchungen? War deine Familie in Versuchung auch mal irgendwie?
Meine Mutter war natürlich schweinestolz.
Trink den Scheinwerfer.
Nee, meine Mutter war so stolz. Die war natürlich wahnsinnig stolz und sie als Schauspielerin und dann ist sie natürlich auch eine unglaublich schlagkräftige Frau gewesen und dann gab es natürlich Leute, die gesagt haben, Frau Mutzke, können wir mal. Und meine Mutter hat halt natürlich am Anfang gedacht, na natürlich, ich kann voll die schönen Sachen über meinen Sohn erzählen. Dann habe ich gleich gesagt, auf gar keinen Fall. Und das hat sie auch, das war ich sehr, sehr glücklich. Das war dann für alle total klar. Das war so ein bisschen so, als würdest du über eine bestimmte Situation in deinem Leben von einem Arzt eine Empfehlung bekommen. Ey, ja. mach das, ernähr dich so oder nimm das Medikament oder whatever. Und du vertraust dann diesem Fachmann und sagst, okay, so machen wir es, damit es mir wieder besser geht. Und für uns war dann der Stefan Raab sozusagen wie so eine Art, ja, es war schon so ein Mentor, der einfach sehr viel Erfahrung hatte und wir haben sofort gecheckt, der hat total den Überblick. Ja, nicht glauben, dass wir es besser wissen. Ja. Und das war schon gut.
Und es ist eine Freundschaft geblieben und ich glaube, so ein bisschen abschreckende Beispiele gab es ja aus dieser Casting-Welt, so Daniel Kübelböck oder so.
Ja, das ist natürlich jetzt ein ganz schlimmes Beispiel, weil er ja ums Leben kam oder wahrscheinlich sich sogar das Leben genommen hat. Genau, das weiß ich ja nicht, aber das ist ja so die Vermutung, die rumgeht. Ich will damit sagen, aber es muss gar nicht so tragisch sein. Ich glaube, was mich immer abgeschreckt hat an Castingshows, war der Umgang der Jury mit den Leuten. Mhm. Weil man hat die Leute vorgeführt, man hat viele Menschen gezeigt, die gerade eben nichts konnten, weil das der Unterhaltungswert war. Ich fand das ganz, ganz schlimm. Sehr menschenverachtend, muss ich sagen. Und dann gab es ja auch den Fall, dass die Menschen, die gewonnen haben, da hattest du ja nach wenigen Wochen meist schon, bevor die nächste Staffel angefangen hat, war der Gewinner der letzten Staffel schon nirgends mehr zu sehen. Und dann dachte ich, oh, das Schlimmste, was dir also passieren kann in der Castingshow, ist, dass du gewinnst, weil du dann verheizt bist. Und du bist dann immer der Ewige, der bei dieser Castingshow dabei war. Und ich fand auch das Endprodukt, man muss es wirklich Produkt nennen, weil das hat ja nichts mehr Individuelles gehabt, das war ja alles Fake. So kam es mir zumindest vor. Und ich glaube, das Publikum erkennt sehr, sehr schnell, ob jemand authentisch ist oder ob das ein Fake ist. Ob ein Mensch so spricht, weißt du, mir geht es gut und dir hoffentlich auch. Oder eben ob der, oder ob das eben echt ist. Und ich glaube, man kann es manchmal gar nicht so bezeichnen, aber Authentizität ist so wichtig, dass ich, glaube ich, auch allen Menschen immer raten würde, egal was sie machen, so bei sich bleiben, authentisch zu bleiben, sich nicht immer abholen lassen von irgendwelchen Trends und so. Einfach mal so.
Aber ist natürlich nicht leicht, wenn man auch so jung ist, wie du es damals warst. Und wie du vorher gesagt hast, da stehen dann plötzlich so viele Nullen auf so einem Zettel. Da kann man ja auch mal zumindest ins Grübeln geraten. Aber du bist den Weg gegangen und hast jetzt in deinem Buch schön geschrieben, du hast fast immer, ich glaube, bis auf die Corona-Zeit, immer den Spitzensteuersatz zahlen dürfen und auch wollen, weil du weißt, dass damit auch Gutes getan wird. Aber das heißt, das ist stabil. Das hat ein gutes Fundament. Oder gab es da jetzt in den, jetzt feiern wir ja 20 Jahre Max Mutzke, gab es da auch Jahre, wo du Sorge hattest, dass es jetzt doch abreißt?
Ja, natürlich. Und zwar das erste Jahr, wie gesagt, habe ich so gut wie gar nichts verdient, weil die Gelder kamen erst später. Wir haben ja wahnsinnige Kosten verursacht und das zahlt erstmal eine Plattenfirma, aber wenn du dann das erste Geld verdienst, wird das damit verrechnet mit dem Geld.
Also wirklich?
Das
heißt, die holen das zurück.
Die holen sich das nach. Klar, das ist ja deren Recht auch. Die sagen, hey, wir schieben deine Karriere an, wir gehen voll in Vorleistung, aber natürlich wollen wir das Geld in irgendeiner Form zu einem gewissen Prozentsatz auch wieder zurück. Und dann siehst du erstmal die Rechnungen, die da stehen und dann musst du mit jedem Auftritt zahlst du eigentlich auch was ab, so ein Stück weit. Ich will es jetzt nicht dramatisieren, aber es war schon so, dass ich da erstmal lange gar kein Geld hatte und relativ wenig sogar, wo eigentlich der Hype schon fast wieder rum war. Ne? Das muss man schon sagen. Und nach dem Hype ist ja auch jeder Journalist, jede Journalistin, jede Zeitung von Max Mutzke wirklich bedient gewesen. Also es gab ja so viele Monate, wo es ja gefühlt erstmal sehr wenig andere Themen noch gab, was so diese Künstler-Musiker-Welt angeht. Und dann haben gesagt, wir haben jetzt genug über den geschrieben, wir müssen erstmal nichts mehr wissen. Und er ist ja auch nur in Anführungszeichen ein Casting-Produkt. Ne? Da muss man auch nach wie vor sagen, diese paar Casting-Shows, die es davor gab, sind daran schuld, dass in Deutschland das Image von Casting-Shows nach wie vor, also mittlerweile hat sich das gedreht zum Glück, weil es einfach tolle Shows gibt. Das war ja früher eine Katastrophe, wo in England schon längst Weltstars geboren wurden durch Casting-Shows, war es in Deutschland, war es einfach lachhaft so. Ne?
Weil hier der Fokus darauf lag, kann man ja sagen, durch Dieter Bohlen vor allem verkörpert, eben die Defizite zu zeigen, ganz und die vorzuführen, die nichts können und die sich blamieren.
Der Geschmack von ihm ist natürlich auch das Grauen. Also das ist ja, was da am Ende, ich meine, guck dir die Videos an von den Leuten, die da gewonnen haben, das ist ein reiner, das hat mit Authentizität ja nichts mehr zu tun, das ist ja egal, möchte gar keine Zeit verlieren, aber was schon ist, ich weiß nicht mehr, was deine Ursprungsfrage war.
Ob es eben diese Löcher dann
gab. Ach so, ja, genau.
Und wie du rausgekommen bist.
Genau, und dann gab es ja eben von vielen Menschen, die gesagt haben, ja, aber er ist ja eh auch nur ein Casting-Produkt und so weiter. Mhm. Mag ja sein, dass es eine andere Casting-Show war, aber der muss erstmal zeigen. Und dass er das anders kann, das haben die natürlich so nie gesagt, aber in den Köpfen ist das wahrscheinlich erstmal so die Voraussetzung gewesen. Dann hatte ich großes Glück, dass ich mein ganzes Leben eben wirklich Musik mache. Schlagzeuger war vor allem lange Zeit, der gesungen hat. Das heißt, ich hatte sehr viel Erfahrung, auch live, weil ich viel gespielt habe. Das bedeutet, Menschen, die eigentlich aus der sehr etablierten Ecke kommen, von Klaus Doldinger, Nils Landgren, aber auch eben aus der, vor allem aus den richtigen Musikerlagern von Till Brönner über SWR Big Band tatsächlich, ne, die wichtigste Big Band für mich, mit der wir ja sehr, sehr viel spielen. Ja. Wir haben ja mittlerweile lustigerweise das erfolgreichste Big Band Programm in Deutschland. Mhm. Großartig.
Die ist auch großartig.
Ja, die haben einen Grammy gekriegt. Die waren schon viermal nominiert. Die Leute sind ja wahnsinnig. Ich liebe jeden Einzelnen bei der Band. Ich bin da sehr, sehr dankbar, bei denen dabei zu sein. Gehen ja eben 25 auf eine riesen Tour mit denen. Über 40 Konzerte. Aber ich wollte damit sagen, diese Leute haben das erkannt. Das sind alles Musiker und Musikerinnen. Und die haben gecheckt, ah, der Typ, das ist was anderes. Das, lass mal den anrufen für eine Show. Und ich bin sehr schnell in den Jahren, wo es sehr mau war, von diesen Leuten angerufen worden. Und dann, ey, hast du Bock mit uns mal ein Big Band Konzert zu machen? Hast du mal Bock mit uns das zu machen? Und dann rutschte ich da so rein. Und wenn du einmal da drin bist, dann sind das auch sehr zuverlässige Menschen. Ja. Gerade so ein Klaus Doldinger mit Passport. Ich meine, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Klaus Doldinger ist der Mensch, der die für Unendliche Geschichte die Musik geschrieben hat, für Das Boot. Tatortmelodie ist Klaus Doldinger, wo übrigens Udo Lindenberg Schlagzeug spielt. Der hat nämlich damals, Udo Lindenberg war halt Schlagzeuger bei Klaus Doldinger früher. Ich will damit sagen, das sind halt Koryphäen in Musik und die, das sind vor allem die Leute, mit denen ich aufgewachsen bin musikalisch. Also, ne? Und plötzlich haben die Leute mich angerufen und das war für mich der größte Ritterschlag. Und dann habe ich einen cleveren Schachzug gemacht, den ich tatsächlich, wo ich sehr glücklich bin, ein Jazzalbum nach meinem zweiten Album, weil es einfach in der Popwelt für mich nichts, keinen Anklang
eben
gab.
Eben mit diesen Größen, ne? die waren da nämlich dabei und das war natürlich schon ein Ritterschlag.
Das war voll der Ritterschlag. Ja. Da haben wir dann angefragt, Thomas D. war dabei, Cassandra Steen, aber eben auch Nils Landgren und Klaus Doldinger und
Götz Alsmann
war dabei, Wiegald Boning an der Querflöte, es war dabei, Jan Plewka von Selig, es war tierische Leute dabei, die haben alle Bock gehabt mitzumachen. Und alle umsonst. Jeder hat gesagt, bei dem Typen, ich glaube, der kann was, ich will dabei sein. Und wir hatten irgendwie unglaublich viele Songs. Der Produzent war Wolfgang Hafner, das wird jetzt den meisten vielleicht nicht so viel sagen, aber das ist ein Drummer, der weltweit der erfolgreichste deutsche Schlagzeuger ist, der mit Al Jarreau auf Tour war und und mit diesen Leuten habe ich plötzlich jeden Tag gespielt und hatte dann relativ schnell eine sehr, sehr krasse eigene Band, die in den Musikerkreisen dann tatsächlich, kann man sagen, schon auf jeden Fall sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen beim Monopunk. Und dann hat sich das entwickelt.
Und hat sich da das Gefühl dann auch bei dir schon angenehm und sanft, wohlig ausgebreitet, ja, das Ding steht jetzt von selbst?
Nee? Nein, das hat noch gedauert. Weil es gab viele Momente, ich habe eben ganz wenig dann verdient nach dem Grand Prix. Es gab dann einen Moment mal, wo mal was reinkam, eine bestimmte Auszahlung und dann hatte mal was auf dem Konto, wo ich dachte, wow, ich habe ja ein paar tausend Euro jetzt endlich mal auf der Seite und so. Und dann war ja aber eben dieses Loch, wo keiner mehr mit mir irgendwie, wo sich keiner dafür interessiert hat. Mhm. Auch viele Veranstalterinnen und Veranstalter angefragt haben und dann so, dann haben wir gesagt, okay, wir haben da Zeit, weil wir hatten Zeit. Und dann haben wir immer eine Absage bekommen. Nee, wir haben doch jemand anders gefunden.
Weißt du, warum? Warum das
da? Weil man dann nicht mehr on vogue war. Man war dann raus aus dem Game, weil der Grand Prix hat halt eben, das ist ja der große Nachteil, wenn du so einen Peak in der Karriere hast, du wirst halt so viel gezeigt, dass die Leute einen Überdruss haben.
Ja,
und deswegen ist es ja auch sehr, sehr schön, eine Karriere zu haben, die immer, wo es so Peaks gibt, also so Auf- und Abs gibt. Also jetzt habe ich gerade eine große Zeit mit viel Präsenz, das liegt an diesem Jahr, das liegt an dem Buch und dem Album. Ist ja mein Interesse, dass man Promotion macht, man geht auf Tour und so. Wir sitzen jetzt ja auch hier, ne? Und das ist eine ganz schöne Zeit und dann kommt man, spült sich das wieder bei den Menschen in die Köpfe und dann braucht man fürs nächste Album wieder 1-2 Jahre und dann ist man auch, verschwindet man auch wieder ein bisschen aus der Perspektive der Leute.
Was dir aber auch klar gar nicht so unrecht ist. Ich meine,
nee, wir spielen ja die ganze Zeit.
Ja, eben.
Ganz genau. Also
das heißt ja nicht, wenn man dich nicht sieht in jeder auf jede Mattscheibe, dass du nichts machst oder dass deine Karriere irgendwie.
Nee, im Gegenteil. Das ist jetzt eher nur so eine Doppelbelastung gerade, dass man jetzt halt ganz viel in der Öffentlichkeit steht und parallel spielt. Aber wenn ich dann abgeschlossen habe mit der Promotion, dann spielen wir ja 80 bis 100 Konzerte im Jahr. Das ist ja sehr viel, ne? In so vielen verschiedenen Besetzungen. Und es macht mir natürlich auch total viel Spaß. Aber eben diese Ups gab's und bis ich, und es ist ja bei selbstständigen Personen, glaube ich, immer noch der Fall, dass man jedes Jahr glaubt, mal gucken, was nächstes Jahr ist. Bin sehr gespannt, ob nächstes Jahr das noch so läuft. Und ich glaube, das ist auch etwas Gesundes, weil unsere Welt ist saumäßig schnell. Und es kommt immer Neues dazu. Und das verschwindet auch wieder. Und in diesem Konkurrenzkampf jedes Jahr aufs Neue die Veranstalterinnen und Veranstalter und vor allem das Publikum zu überzeugen, ich gehe heute zu Max Mutzke und eben nicht zu Künstlerin oder Künstler XY, ich gehe den anschauen. Das ist ja jedes Jahr aufs Neue ein Kampf.
Kann beflügeln, kann aber natürlich auch hemmen, ne? wenn man also so Angst lähmt.
Ja.
Deswegen zu groß darf sie, glaube ich, nicht werden.
Nee, man darf ja keinen Platz geben, weil, weil vieles von dem, was schlecht in unserem Leben ist, findet einzig und allein im Kopf statt. Mhm. Also es gibt viele Ängste und Sorgen, die wir haben, die nie eintreten. Und deswegen sage ich, es ist so gemein mir gegenüber, meinem Leben gegenüber, meinem Optimismus, aber auch meinem Umfeld gegenüber, Ängste zu hoch zu kommen zu lassen, wenn sie gar nicht eintreten. Es gibt zum Beispiel, meine Kinder sind für ein Jahr, also zwei meiner Kinder sind für ein Jahr in die USA gegangen, Austauschjahr. Und zwei, drei Monate vorher hat es angefangen, dass sie sich Gedanken gemacht haben und die Sorge hatten, dass es schlecht wird. Und da habe ich gesagt, Leute, wenn, es ist super unfair, einmal für uns, weil es ist teuer, für euch, aber für das Jahr, weil wenn ihr zwei, drei Monate vorher euch schlechte Gedanken macht und das Jahr danach gut ist, dann habt ihr vollkommen umsonst uns ein Vierteljahr gestresst. Wenn das Jahr schlecht wird, dann habt ihr schon drei Monate vorher angefangen, eine schlechte Zeit zu haben. Auch bescheuert. Versucht das loszulassen. Geht einfach hin und nehmt das an. Und ich finde, das ist eine ganz gute, gutes Beispiel, um so sich selber zu sagen, ja, es macht gar keinen Sinn. Ja. Wenn man nachts mit Sorgen aufwacht, das geht ja vielen Menschen so, wenn es ruhig ist und still, dann kommen die Sorgen hoch. Also ich kenne das auch. Dann sage ich mir, aber bei jedem Moment bin ich satt, ich friere nicht, meine Kinder sind gesund, ne? Das ist ja alles das größte Geschenk der Welt. Wir müssen nicht Angst haben, dass wir verhungern oder verdursten oder dass uns eine Bombe auf den Kopf fällt. Ich kann immer noch sagen und machen, was ich will, ich schlafe hier in Frieden. Besser kann es im Moment tatsächlich gar nicht sein. Und die Sorge, die ich habe für nächste Woche, ist vollkommen irrational. Und dann versuche ich einfach zu schlafen und sagen, jetzt im Moment geht's mir gut.
Nicht einfach, ne?
Nee, ist nicht einfach.
Das sozusagen. Also der Kopf kann ja vor sich hinreden und der Bauch grummelt trotzdem.
Ganz, ganz genau. Oder umgekehrt. Ja, es ist genau, wie du sagst. Aber ich finde, wenn man sich
aber das immer glaub, das Wiederholen wieder, ist ja, wahrscheinlich genau. Ein ganz guter Weg, sich da...
Ja, so einfach zu sagen, ich reiß mich jetzt mal zusammen und sage, aber weißt du, es gibt immer noch Schicksalsschläge, da ist es scheiße. Wenn du eine schlimme Diagnose hast, wenn deiner Familie was zustößt, deinen Liebsten was zustößt, in welcher Form auch immer, dann hast du Grund dazu, dass dir schlecht geht. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann muss man sich auch sagen, nein, warte mal, ich habe keinen Grund. Und wir sehen genügend Bilder aus dem Ausland, wo es wirklich, wirklich, wirklich eskaliert und wo Menschen zu 100 Millionen mittlerweile auf der Flucht sind, die keine Heimat haben und das alles, was ich gerade aufgezählt habe, eben nicht aufzählen können, weil sie wirklich in Vertreibung und Angst und Hunger und Kälte leben. Und dann zu sagen, mir geht's nicht so gut, ist ein bisschen zynisch. Ich will das nicht klein machen, die Sorgen der Menschen, das will ich nicht sagen, aber man kann sie damit so ein bisschen wieder ins richtige Licht rücken.
Das heißt, es ist doch nicht so schlimm, dass du deine Hüte in Hamburg vergessen hast?
Das ist doch schlimm. Doch, ich glaube, keinem Menschen ging es jemals so schlecht wie mir heute. Ich habe alle meine Hüte in Hamburg liegen lassen und soll heute muss ich auftreten, aber ich werde jetzt nach dem Interview ein Hutgeschäft aufsuchen.
Du gehst ins Hutgeschäft.
Und kauf mir einen Hut. Ja, ich kann nicht ohne Hut auf die Bühne gehen.
Ich glaube, das wird großartig. Die freuen sich, wenn Max Mutzke, du warst doch mal Hutträger des Jahres.
Das stimmt. Oder? Ja, ja. Und das Lustige ist, dass diese Hutgeschäfte ja eine Liste ausfüllen, wo sie sagen, wer repräsentiert unser Handwerk am meisten. Ja. Und der dann am Ende des Jahres oben landet, kriegt den Preis des Jahres, also der Hutträger des Jahres. Und das heißt, in bester Wahrscheinlichkeit, höchster oder im besten Falle hat auch dieses Hutgeschäft, was ich heute besuche, auch meinen Namen oben reingeschrieben und ich habe mich jetzt nicht angemeldet als Max
Mutzke. Ich wollte gerade sagen, gehst du da dann rein, sagst Mutzke, Max Mutzke.
Sie kennen mich, just can't wait until
tonight. Geben Sie mal
einen. Ganz schlimm ist, wenn Sie sagen, nee, sag mir gar nichts. Oh, ich nehme den Hut da hinten. Nee, ich gehe da einfach rein und kaufe einen Hut. Das Schlimme ist natürlich Elisabeth Spatz. Das ist eine ganz, ganz tolle, aus Passau eine Hutdesignerin, die mir die Hüte macht. Und das sind natürlich alles Unikate und meine Lieblinge. Und es ist natürlich ganz schwer, einen Hut von der Stange zu kaufen, wenn man wenn man da so seine Lieblinge hat.
Ich weiß. Aber ein Abend ein Stuttgarter Hut von der Schlange.
Das geht schon.
Du kommst da durch.
Das geht schon, gell?
Max, es hat riesen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Vielen Dank für das tolle Gespräch. Und Leute, ihr müsst wissen, dieses Interview hat ohne Moderationskarten stattgefunden. Das finde ich großartig. Ja, denn das kennt man selten, dass Leute, normalerweise lesen sich die Leute durch ihre Fragen durch, was vollkommen berechtigt ist. Hast du alles auswendig gemacht. Ich habe großen Respekt davor.
Ich danke dir ganz herzlich. Wir freuen uns. Das Album heißt übrigens, das ist interessant, zwei rosa X'e drauf oder so pinke X'e. Ja. Soll 20 heißen, nehme ich mal.
Genau,
oder
wie schreibst du das neue ein Album? X, nee, es heißt XX. Das heißt sonst XX. Findet man es schlecht, wenn man es noch. Aber na klar, ein X steht für 10. 10. Das Studioalbum.
Ja.
Und, oder 10. Das Album. Und 2X steht für 20. 20 Jahre.
Okay.
Und mit Max zusammen ist das natürlich eine coole.
Ja. Ich dachte jetzt, oh, ich bin doof. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Nee, keiner. Alle fragen mich. Ja. Und ich weiß selber, als ich das erste Mal die Frage gestellt bekomme, sage ich, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich wusste selber nicht. Und dann dachte ich, das macht aber schon am meisten sagen XX, weil dann findet man es auch, wenn man es sucht.
Alles klar. Dank dir, Max.
Danke für
Mach's
den tollen
gut.
Tag.
Bis bald mal. Tschüss.
Gerne.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der ARD Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.